Trump hat die EU beim Zolldeal verprügelt. So titelte der Nachrichtensender CNN nach der Verkündigung eines Rahmenabkommens zwischen der Europäischen Union und den USA über die Frage, wer künftig welche Zölle auf welche Produkte zahlen soll. Wir schauen heute, ob es wirklich Prügel waren, die die EU kassiert hat, was genau hinter den Zöllen steckt und warum Donald Trump sie so wundervoll findet. Hallo, mein Name ist Dominik Holl, ich arbeite für die Union-Stiftung und ich freue mich, Sie zu einer neuen Folge von Politik International zu begrüßen. Zusammen mit der Konrad-Adenauer-Stiftung in Saarbrücken, dem Deutsch-Amerikanischen Institut im Saarland und dem Deutschen Orient-Institut in Berlin schauen wir alle zwei Wochen auf ein globales Thema. Und bevor wir auf den Zolldeal schauen, noch ein Blick um die Welt. Der internationale Druck auf Israel nimmt zu. Nach Frankreich droht nun auch Großbritannien mit der Anerkennung Palästinas als Staat. Damit will Premierminister Keir Starmer Israel dazu bewegen, im Krieg gegen die Hamas die Situation der Bevölkerung im Gazastreifen zu verbessern. Dort kommen aktuell nicht genug Hilfsgüter an, um die Menschen ausreichend zu versorgen. China will den demografischen Wandel ankurbeln. Umgerechnet $500 pro Jahr für die ersten 3 Jahre sollen Eltern für jedes neugeborene Kind erhalten. In China stagniert durch die Nachwirkungen der Ein-Kind-Politik seit Jahren die Geburtenrate. Das Land steht vor großen Problemen durch den demografischen Umbruch. Die Bevölkerungszahl liegt aktuell bei rund 1,4 Milliarden Menschen, doch seit Jahren sinken die Zahlen und gleichzeitig wird die Bevölkerung immer älter, was zu zahlreichen wirtschaftlichen wie sozialen Problemen führen kann. Die USA und China verhandeln weiterhin über ein Handelsabkommen. Aktuell erheben die USA 30% auf die meisten Waren aus China und umgekehrt erhebt China 10%. Am 12. August läuft die Pause auf Strafzölle von gegenseitig 100% aus. Jetzt soll es in dem Streit aber erstmal um eine Verlängerung eben dieser Pause gehen. China stellt sich für die USA als harter Gegner in den Verhandlungen raus. Die Chinesen ihrerseits wollen nicht vor Trump einknicken. Und damit sind wir auch schon beim heutigen Thema. Zölle. Im Gegensatz zu China hat sich die EU mit den USA zumindest auf einen Rahmenvertrag geeinigt.
Es ist der biggest deal ever made, der größte Deal, der jemals geschlossen wurde. Das behauptet zumindest Donald Trump. Die USA und die Europäische Union haben sich auf ein Zollabkommen geeinigt. Das klingt erst einmal so wie die alte Werbung der ehemaligen Bauhauskette Praktika. 15% auf alles außer Tiernahrung, so klingt der Deal. 15% Zölle erheben die USA auf Importe aus der EU und dann kommen da noch tatsächlich ein paar Ausnahmen dazu und ein paar zusätzliche Vereinbarungen. Und das klingt so ähnlich wie die Werbung damals erstmal, okay, sehr pauschal, sehr allgemein. Wir wollen heute gucken, was steckt eigentlich dahinter? Was steckt hinter diesem Zollabkommen? Warum gibt es das überhaupt? Und ja, was bedeutet das dann auch für uns als Verbraucher hier in Deutschland? Diese Hintergründe des Zolldeals schauen wir uns an. Und wir gucken auch auf die Gewinner und die Verlierer. Und dazu spreche ich mit Dr. Peter Hefele. Er ist Policy Director am Wilfried Martens Center for European Studies in Brüssel. Hallo nach Brüssel, Herr Dr. Hefele. Und vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für uns nehmen.
Schöne Grüße aus Brüssel. Vielen Dank, Herr Holl.
Ja, Herr Dr. Hefele, die USA und die Europäische Union, wir sind Verbündete. Wir sind Partner und eigentlich sogar viel mehr. Wir sind gute Freunde, könnte man sagen, spätestens seit dem Zweiten Weltkrieg. Wir stehen Seite an Seite und wir handeln viel miteinander. Das ist ganz besonders wichtig für die heutige Folge. Waren aus Deutschland, aus Frankreich, aus Italien sind in den USA sehr, sehr beliebt. Und ich trage zum Beispiel eine Levi's Jeans und unsere Mitarbeiter bekommen hier Coca-Cola zu trinken. Also viele US-amerikanische Produkte landen bei uns auf dem Markt und wir kaufen die. Das klingt erstmal ganz schön, das klingt erstmal ganz einfach. Aktuell ist das aber alles andere als schön, insbesondere die Beziehung zwischen den USA und der EU. Herr Dr. Hefele, wann hat denn die Beziehung zwischen den USA und der Europäischen Union einen Knacks bekommen?
Ja, das ist schon einige Jahre her. Das hat eigentlich schon vor fast einem Jahrzehnt begonnen, im Wahlkampf auch 2016. Und damals hat Trump eigentlich schon sehr deutlich dargelegt, wie er sich die internationale Wirtschaftsordnung, Weltordnung auch bedachten möchte. Er sieht internationale Vereinbarungen extrem kritisch. Er möchte die USA weiter wirtschaftspolitisch abschotten, seine America First Agenda ist nicht nur etwas, was es rein wirtschaftspolitisch auch motiviert ist. Das ist natürlich zunächst auch mal ein ein politisches Instrument. Er möchte sich damit einfach auch Werkzeuge sozusagen schaffen, mit denen er außenpolitische Interessen der USA stärker durchsetzen kann. Er hat es ja schon in kleinem Rahmen 2018 immer versucht mit den Strafzöllen auf Stahl und Aluminium. Das ist ja auch jetzt wieder ein Thema, das nur nicht so ganz vom Tisch ist. Und wir können nicht mehr, wie Sie angedeutet haben, auf 50, 60, 70 Jahre transatlantische Partnerschaft und Freundschaft sogar zurückblicken. Ich glaube, da hat es in der Tat einen großen Knacks gegeben, hinter dem wir auch nicht mehr zurückkommen werden in Zukunft. Ich glaube, da ist etwas, leider muss ich sagen, als alter Transatlantiker kaputt gegangen. So sehr wir an einer engen Beziehung interessiert sind, weil es in der Tat der größte Wirtschaftsraum der Welt ist, der intensivste. Aber wir können nicht hinwegsehen, was eben mittlerweile auf der anderen Seite passiert. Und wir müssen die entsprechenden Schlussfolgerungen auf der europäischen Seite auch ziehen.
Ja, welche Schlussfolgerungen wir gezogen haben, das werden wir gleich nochmal besprechen. Wir bleiben aber erstmal bei dieser Beziehung über den Atlantik hinweg. Und Sie haben das ja gerade angesprochen, dass bereits vor 10 Jahren Donald Trump da versucht hat, Einfluss zu nehmen auf den Handel, hat Strafzölle verhängt. Und vor dem Wahlkampf im letzten Jahr oder während des Wahlkampfs hat er einen ziemlich klaren Plan nochmal deutlich gemacht, dass er noch mehr Zölle verhängen will. Und zwar auf alles und gegen jeden, hat er dann auch kurz nachdem er das Weiße Haus dann nochmal betreten hat als Präsident, diese schöne große Chart hochgehalten, welche Länder jetzt wie viele Zölle erhalten. Und er hat dann Strafzölle erhoben. Ja, aber erstmal für ganz banal, was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen einem normalen Zoll und einem Strafzoll? Also gibt es da überhaupt einen Unterschied oder ist das einfach nur, ja, weil es jetzt plötzlich kommt und weil es relativ hoch ist und weil er das als politisches Druckmittel nehmen will, nennen wir diesen Zoll einen Strafzoll? Oder ist da wirklich ein Unterschied?
Also gibt es sicherlich kleine Übergänge. Normalerweise erheben wir ja Zölle als eine Art Eintrittsgebühr in Märkte. Wir alle Staaten tun das in gewisser Weise, sei es um eine heimische Produzenten zu schützen oder eben zusätzliche Haushaltsmittel zu erzielen. Strafzölle haben dann sicherlich auch eine politische Dimension, um auch unfaires Verhalten, jedenfalls aus der Sicht desjenigen, der die Zölle erhebt, zu bestrafen in der Tat. Das sind entweder Subventionen oder Währungsmanipulationen oder andere Handelshemmnisse. Allerdings ist es wirklich schwer, sozusagen eine klare Linie zu ziehen. Und wir kennen das ja nicht nur aus den USA. Die EU hat es selber teilweise aufgelegt, wenn es um China geht. Wir werden vielleicht auf das Thema später auch nochmal kommen, weil das nun ist nicht nur das Treffen in Schottland gerade stattgefunden hat, sondern auch der Gipfel EU-China in Peking, der ja aus diesem Kontext nicht hinwegzudenken ist, weil beide Ereignisse sehr eng miteinander zusammenhängen, wenigstens aus der europäischen Sicht. Wie gesagt, Strafzölle haben eine eindeutig politische Wirkung und auch die ökonomischen Wirkungen sind natürlich viel, viel drastischer. Die sind nicht mehr dazu ausgelegt, nur wirtschaftliche Nachteile zu kompensieren, sondern da geht es um deutlich mehr.
Was ist denn Donald Trumps Idee? Warum nutzt er Zölle so sehr? Warum ist er so heiß auf diese Zölle? Warum ist das für ihn das Mittel, um America First durchzusetzen? Also was für eine Logik steckt da dahinter auf Seiten Trumps?
Also als klassisch ausgebildeter Ökonom ist es teilweise schwierig, weil wir eigentlich darauf ausgebildet werden zu sagen, Zölle sollten irgendwann verschwinden. Die ganze Idee Europas ist letztendlich nichts anderes als genau diese Barrieren im Binnenmarkt und auch nach außen zu eliminieren, weil wir natürlich festgestellt haben, dass freier Handel in der Regel schon den Wohlstand fördert. Aber die Trumpsche Erzählung ist ein bisschen eine andere. In der Tat, er schaut sich den Zustand der amerikanischen Industrie an, den Verfall seit den 70er, 80er Jahren und geht nun davon aus, dass man diese Entwicklung umkehren müsse. Und dazu müsse man unfaire Effekte der globalen Entwicklung rückgängig machen. Deswegen dieser starke Anti-Globalisierungseffekt, den er da mit sich bringt. Weil er sieht, dass das aus seiner Sicht kein faires Geschäft ist, dass andere viel mehr produziert haben und profitiert haben. China, die Europäische Union, alles auf Kosten der amerikanischen Mittelklasse, der hart arbeitenden Arbeiter im Stahlbereich zum Beispiel. Deswegen auch dieser Schwerpunkt auf den Stahlzöllen und Aluminiumzöllen, weil das immer noch so als das klassische Produkt auch amerikanischer Stärke natürlich gilt. Er will Arbeitsplätze zurückholen und wie gesagt, er setzt Zölle ein als politisches Druckmittel. Für ihn ist das ausschließlich innenpolitisch motiviert. Ökonomisch macht es meiner Ansicht nach in vieler Hinsicht überhaupt keinen Sinn.
Ja, das wäre jetzt auch meine nächste Frage. Sie haben ja auch gerade gesagt, als Ökonom sind Sie eigentlich gegen Zölle und in der EU ist ja die Idee, Zölle abschaffen, um Wohlstand zu fördern. Ketzerische Frage, funktioniert das? Oder hat das funktioniert in den letzten Jahren?
Also wir sehen natürlich in Europa auch negative Effekte und man hat sich an diese Diskussion nie wirklich hingewagt. Aber wenn Sie die Diskussion um die Elektroautos aus China sich anschauen, dann ist das ein klassischer Fall. Die EU macht in dem Fall nichts anderes, erhebt natürlich Zölle, weil sie zu Recht, muss ich sagen, argumentiert, dass da keine fairen Marktbedingungen bestehen, wenn eine Seite massiv subventioniert. Und die Offenheit eines Marktes, und die Europäische Union ist der offenste Markt, den wir weltweit haben, dann natürlich auch einseitig ausbeutet. Für das gibt es durchaus Argumente. Gleichzeitig, wie gesagt, muss man sehr genau abwägen, wie die Konsequenzen auch sind. Und sie treffen verschiedene Gruppen in einer Wirtschaft in sehr unterschiedlichem Maße. Und wir als Konsumenten haben natürlich in den letzten Jahrzehnten massiv davon profitiert. Und auch Branchen, die sehr modern sind, die hohe Wertschöpfung haben, können damit mithalten. Wir haben das allerdings natürlich erkauft, auch in Europa, mit dem Verlust von klassischen Industriearbeitsplätzen. Und Regionen, Nationen sind sehr unterschiedlich davon betroffen. Das muss man in der Europäischen Union, aber auch in den USA selber, wenn Sie sich die Entwicklung zwischen den Bundesstaaten anschauen, halt auch noch einmal berücksichtigen. Da gibt es Verlierer und Gewinner, die leider sehr, sehr ungleich verteilt sind und die Sie kaum ausgleichen können, jedenfalls in kurzer Hinsicht.
Jetzt wäre natürlich die Frage, wem bringen diese Zölle denn am Ende was? Also Sie sagen, okay, das ist ein politisches Druckmittel und ich kann damit meinen Markt in gewisser Weise schützen. Aber was für Konsequenzen hat das, wenn ich auch, bleiben wir vielleicht mal bei dem Beispiel der Elektroautos. Ja, also die Chinesen produzieren wahnsinnig viele Elektroautos zu sehr, sehr günstigen Preisen, weil es ja sehr gut subventioniert wird vom chinesischen Staat, weil es vielleicht auch Überproduktionen gibt in massiver Weise. Das heißt, das einzelne Auto aus China ist sehr günstig, kommt dann bei uns auf den Markt. Was kann ich als Staat machen und welche Konsequenzen hat das? Also was bedeutet das, wenn ich jetzt dem Chinesen sage, ja, du kannst das billige Auto gerne hier auf den Markt bringen, musst dafür aber Strafzölle zahlen. Was passiert dann am Ende?
Zunächst sind diese Maßnahmen ja gedacht, um der einheimischen Industrie einen gewissen Atemspielraum zu verschaffen, um aufzuholen. Deswegen sind Zölle auch ein heikles Mittel, weil wir nie genau unterscheiden können, was ist wirklich ökonomisch Vorteil. Sind Technologien besser? Haben die Chinesen rechtzeitig, um auch bei diesem Beispiel zu bleiben, rechtzeitig auf die richtige Technologie gesetzt? Haben wir das verschlafen in Europa? Dann kann man sagen, gut, wir geben einige Jahre eine Übergangszeit um, aber es kann keine Dauerlösung sein. Damit verbauen Sie letztendlich den Anpassungsdruck. Und wenn wir bei Marktwirtschaften bleiben wollen grundsätzlich, dann kann man dieses Element des Wettbewerbs nicht herausnehmen. Dann verkrusten wir, dann enden wir in Staatswirtschaften letztendlich. Also das ist halt die kritische Seite dieses Instruments. Deswegen muss es wirklich, wenn überhaupt, sehr gezielt und auch nur zeitlich befristet eingesetzt werden. Sonst, wie gesagt, erzeugen wir lauter industrielle Dinosaurier, die uns irgendwann dann doch aussterben werden. Also die Vergangenheit ist da relativ klar. Es ist diese Übergangsphase und Zölle sind nicht unbedingt immer das beste Mittel. Da gibt es andere wirtschaftspolitische Instrumente, um diese Innovationsfähigkeit und die Anpassungsfähigkeit zu erhöhen. Das versucht die EU natürlich mit ihren diversen Programmen, aber wir haben auch einige Jahre schlichtweg verschlafen in einigen Branchen.
Ja, das heißt, Sie sagen, unsere Wirtschaft entwickelt sich immer weiter und wenn Donald Trump jetzt aber hingeht und sagt, naja, Beispiel Stahlindustrie und auch die Stahlerzeugung in den USA, ich denke da an den Rust Belt und die ganzen auch Kohlekraftwerke, die es dort lange, lange Zeit ja gab und die in den letzten Jahrzehnten nach und nach verschwunden sind, die will er wiederbeleben. Und das hatte er ja schon in seinem ersten Wahlkampf versprochen und während seiner ersten Amtszeit. Damals ist nicht wirklich was passiert. Also ich wüsste von keinem Fall, dass ein Bergwerk nochmal neu aufgemacht hat oder dass eine Stahlfabrik neu errichtet wurde oder wieder aufgemacht hat. Also ist seine Idee denn wirklich tatsächlich zielführend? Also bringen diese Zölle die Stahlindustrie in den USA zurück? Und wenn nicht, was passiert denn dann in den USA, wenn die einheimische Industrie nicht wiederkommt?
Also ich habe meine größten Zweifel, dass ihm das gelingen wird. Wir haben ja auch in Europa oder auch in Japan genügend Beispiele, wo die Versuche, die alte Stärke sozusagen, den alten Stolz, das muss man ja auf dieser Ebene auch sehen, wieder zu beleben, eigentlich gescheitert sind, wo wir Milliarden an Subventionen hineingesetzt haben. Schauen Sie sich das Ruhrgebiet in Deutschland oder auch das Saarland. Da gibt es einige Unternehmen, die im High-End-Bereich es geschafft haben, aber das ist nicht mehr zu vergleichen mit dem, wo es in den 50er, 60er und 70er Jahren stand. Also ich kenne kein Beispiel weltweit, wo es gelungen ist, sozusagen eine lange historische Entwicklung zurückzudrehen und dort wieder aufzusetzen, wo man das goldene Zeitalter in den USA, einschließlich eben der Mittelklasse, die dort davon profitiert hat, zurückzuschrauben. Es ist auch eine Verschwendung zum großen Teil von Ressourcen, meiner Ansicht nach. Man muss dann wirklich in die neueren anpassungsfähigen Industrien gehen und sie haben recht, wenn Sie den Zug zwischen Washington und New York nehmen und dann durch Pennsylvania und so weiter fahren, dann sehen Sie den Verfall und ich sehe nun keine Anzeichen, dass von dort eine Wiederbelebung der amerikanischen Wirtschaft kommen soll. Da gibt es andere interessante Technologien, aber ich glaube, das ist auch eine sehr schlichte politische Botschaft, die natürlich verfängt, weil diese Abstiegserfahrung vieler in der klassischen Mittelschichten des Arbeiterstandes ist etwas, was politisch leider in den Jahren zuvor nicht wirklich angesprochen wurde, wo die Demokraten zum Beispiel natürlich massiv versagt haben, weil sie sich dieser Schicht, diesen realen Ängsten und Schwierigkeiten eben nicht politisch zugewandt haben, keine Antworten gegeben haben.
Jetzt haben wir über ganz allgemein über Zölle gesprochen und wie sinnvoll sie sein können oder nicht oder zu welchem Zweck sie eingesetzt werden. Jetzt haben die EU und die USA darüber verhandelt, welche Zölle denn kommen. Mhm. Donald Trump hatte 30% auf alles angekündigt. Das werde er der Europäischen Union ja aufbürden ab 1. August. Das war sein angekündigter Plan. Daraufhin wurde verhandelt und die EU konnte sich jetzt mit den USA einigen. Jetzt sind es keine 30, sondern 15%. Ja, wie bei der Praktika-Werbung, 15% auf Importe aus der EU in die USA. Was heißt das denn für die Unternehmen in der EU? Gehen die jetzt weg mit diesen Zöllen oder verlieren die ihren Markt? Also was heißt das für ein Unternehmen, wenn es jetzt 15% zahlen muss, wenn es in die USA exportiert, aus Sicht der EU?
Da wird es verschiedene Strategien von Unternehmen geben. Es wird einige Unternehmen geben, die das wahrscheinlich ökonomisch bewältigen können. Es wird andere geben, die sich über eine Verlagerung von bestimmten Produktionsanteilen zumindest in die USA Gedanken machen werden. Wir werden eine deutliche Splittung auch der Unternehmensstrategien sehen, dass sie eine bestimmte Anpassungsstrategie auf die USA konzentrieren und sie gleichzeitig versuchen werden, andere Märkte massiv zu erschließen. Das heißt, das, was wir zu Beginn gesagt haben von diesem transatlantischen Wirtschaftsraum, der wird eine weitere Schwächung erlangen. Wir werden uns natürlich um andere Märkte bemühen müssen. Die Zahlen sind rein politisch. Es gibt kein klassisches Argument, wieso es 15% oder 20 oder 10 sein soll. Das ist eine fiktive Zahl. Und wir müssen auch gleichzeitig noch dazu sehen, dass es ja nur für eine gewisse Produktgruppen auch gilt, für bestimmte Güter. Wir werden, glaube ich, später nochmal drauf kommen, was noch nicht richtig verhandelt ist. Und da liegen wahrscheinlich noch die größeren Blöcke, weil das sind Sachen, die eher in die Zukunft hineingerichtet sind, neue Technologien und so weiter. Also ich glaube, dass wir erst am Anfang eines noch sehr mühsamen Prozesses stehen, dass das keineswegs der Abschluss einer Konfliktphase ist.
Okay, warum genau hat man denn aus Sicht der USA sich dann auch überhaupt darauf eingelassen zu sagen, okay, wir drohen jetzt mit einem sehr, sehr hohen Zoll und dann verhandeln wir etwas heraus. Was hat man sich denn oder was hat man sich erhofft und wie zufrieden sind die Amerikaner jetzt mit dem aktuellen Rahmenvertrag?
Also ich glaube, dass Trump das innenpolitisch exzellent verkaufen kann. Das ist genau die Message, die er immer wieder weiter. Für die EU ist es eigentlich ein ziemlich fauler Kompromiss und das ist ein politischer Kompromiss, weil wir es nicht riskieren können, noch stärker sich zu entfremden. Die Ideen, die dahinter stecken, sind ja nicht wirtschaftspolitisch getrieben. Es geht im Wesentlichen darum, die USA in Europa auch zu halten. Das sind wir dann beim Thema auch der Verteidigungspolitik. Das spielt ja übrigens bei dem Deal ja auch eine Rolle im Blick auf den Einkauf von Rüstungsgütern oder auch der Energiesektor. Das sind Sicherheitsfrage in erster Linie. Und das ist ein sicherheitspolitischer Kompromiss. Das ist kein klassischer handelspolitischer Kompromiss. Der müsste völlig anders aussehen. Und wie gesagt, es fehlen auch noch wesentliche Elemente.
Ja, Sie haben ja eben schon ein paar Ausnahmen angedeutet. Also es gibt, glaube ich, Flugzeugteile und bestimmte pharmazeutische Produkte sind komplett ausgenommen von diesen 15%. Also ich weiß gar nicht, ob es da überhaupt Zölle im Moment drauf gibt, aber die sind zumindest nicht von den 15% betroffen. Andere Produkte haben sehr, sehr viel mehr Zölle und waren von diesem Deal auch nicht betroffen, aber negativ, wie zum Beispiel der Stahl. Warum, und da sind wir wieder eigentlich bei der Frage, die wir vorhin schon so zum Teil beantwortet haben, warum ist denn jetzt der Stahl nicht von diesen 15% betroffen, sondern hat nach wie vor eine sehr, sehr viel höhere Zollmarge? Und gleichzeitig, wie viel Stahl wird eigentlich aus der EU in die USA überhaupt exportiert? Ist das überhaupt relevant?
Also der Stahl ist, wie gesagt, ein fast mythisch aufgeladenes Produkt. Da geht es um nationale Stärke, um Sicherheit, klassische Industriepolitik. Das war das Rückgrat des amerikanischen Aufstiegs im 19. Jahrhundert. Das war die Basis für den Gewinn der Kriege im 20. Jahrhundert. Also das ist etwas, was man als Kernelement nationaler Sicherheit schlichtweg definiert. Wir haben vor einigen Wochen die Diskussion gehabt in den USA um die Schiffswerften, um den Aufbau einer neuen Flotte, wo man dann mit Schrecken festgestellt hat, dass man eigentlich überhaupt keine Kapazitäten mehr hat, dass man gar keine Schiffe mehr in größerem Umfang bauen kann, wenn man das vergleicht mit dem, was in China passiert zurzeit. Also das ist Industriepolitik und nationale Sicherheitspolitik. Die Mengen, die transatlantisch gehandelt werden, sind nicht wirklich im großen Umfang, weil es andere Produzenten gibt, Indien zum Beispiel, die auch China lange Zeit, die natürlich in dem Massenstahlbereich ganz andere Kapazitäten hatten. Da ist Europa ja auch schon lange draußen aus dem Geschäft. Wir haben sehr hochwertige Stähle und andere Legierungen geliefert. Da war Europa sicherlich führend. Für Europa ist es etwas, was zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt natürlich auch kommt, weil wir selber unter dem massiven Druck von außen stehen, auch an Überproduktion, eben aus Asien zum Beispiel. Gleichzeitig müssen wir unsere Stahlwirtschaft im Blick auf die grüne Stahlproduktion umbauen. Das Thema Wasserstoff spielt da eine große Rolle zum Beispiel. Also es trifft uns zu einem Zeitpunkt, wo wir eh schon unter massivem Druck stehen und von den Energiekosten habe ich noch gar nicht gesprochen. Also das wird nochmal spannend, ob die deutsche und die europäische Stahlindustrie diesen Druck auf Dauer so bewältigen kann oder ob es nicht zu einer weiteren Deindustrialisierung kommen wird.
Das wäre jetzt auch meine nächste Frage. Wenn wir jetzt gerade mal hier ins Saarland blicken, dann haben wir hier ohnehin schon massive Probleme mit der Industrie. ZF, der große Getriebehersteller, ist kurz davor abzuwandern. Da gibt es wohl massiven Stellenabbau. Das Ford-Werk, das wir hier hatten, auch die Amerikaner, die haben geschlossen oder schließen jetzt die Tore. Die Stahlindustrie soll, wie Sie gesagt haben, auf grünen Stahl umgerüstet werden, aber keiner weiß noch so richtig wie, weil auch nicht klar ist, wo eigentlich der Wasserstoff in den Mengen herkommen soll. Ja, und dann wäre die Frage eben, sind die Zölle da im Prinzip der letzte Sargnagel? Also sollten wir uns im Saarland eigentlich von der Industrie verabschieden?
Also es kann sicherlich zum Sargnagel werden, je nachdem wie die Zölle auch durchgesetzt werden, wie innovativ die Unternehmen sind. Man wird gewisserweise noch die Übergänge managen können, aber der Druck wird andauern. Wir werden nicht sehen, dass wir jetzt mit diesem Abkommen nun einmalige Maßnahmen haben, die wir aber abfangen können, sondern der Druck bleibt bestehen. Sie haben angesprochen, dass wir den technologischen Umstieg zwar in kleinerem Maße bewältigen können, aber wir haben das noch nicht großtechnisch gemacht. Da fehlen viele Elemente in den Faktoren, die dazu führen werden. Auch die europäische Energiepolitik, Klimapolitik ist ja auch unter massivem Druck. Also da ändern sich permanent die Rahmenbedingungen für die Unternehmen. Und wir sehen jeden Tag die Nachrichten in der Tat von Abwanderung von Unternehmen. Also ich blicke da nicht allzu optimistisch in die Zukunft für dieses Segment. Das gilt nicht für andere Wirtschaftsbereiche.
Ja. Das wäre jetzt dann auch im Prinzip meine nächste Frage. Sie haben ja vorhin auch schon mal China erwähnt. Mit denen gab es ja neulich auch Verhandlungen über wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen EU und China. Man hat so, wenn man im Moment auf die Situation blickt, das Gefühl, die Europäische Union steht zwischen den USA, die nicht mehr wirklich für uns sind, aber auch noch nicht gegen uns, und China, die ihr komplett eigenes Ding machen und vor allen Dingen auf möglichst großen Profit sind und unser System ausnutzen, größtmöglich. Und wir stehen dazwischen, es gibt viel Schwarzmalerei, alle schreien schon den Untergang hervor. Ich sehe das eher, wie Sie das vorhin beschrieben haben, dass eine Wirtschaft eigentlich sehr volatil ist und sich ständig verändert, sich ständig wandelt. Und eigentlich müssten wir darauf aus sein, ja immer das Beste und die neuesten Innovationen zu haben, um mithalten zu können. Welche Chancen, welche Möglichkeiten sehen Sie denn in der aktuellen Entwicklung für die Europäische Union, die in den vielen Gesprächen eben über Stahl, der ja besonders auch in den USA dann mythifiziert wird, wie Sie so schön gesagt haben, welche Chancen liegen abseits dieses Industriesektors für Deutschland und für die Europäische Union?
Wir wissen ja seit einigen Jahren, was wir eigentlich tun müssen. Die letzten Maßnahmen, auch die EU im Blick auf Wettbewerbsfähigkeit ergriffen haben, sind Sachen, die wir seit 10, 15 Jahren letztendlich wissen. Das heißt, wir müssen neue Märkte erschließen. Wir haben uns zu sehr auf zwei große Märkte, nämlich die Vereinigten Staaten, Nordamerika vielleicht noch im größeren Kontext, und China kapriziert. Dabei wussten wir seit langem, dass erhebliche politische Risiken bestehen. Wir haben darauf nicht reagiert, weder auf Seiten der Politik noch weniger meiner Ansicht nach auf Seiten der Unternehmen. Wenn Sie sich einmal anschauen, was an politischen Erklärungen auf der einen Seite steht und was die Unternehmen im Blick auf ihre Investitionsausrichtung machen, dann läuft das völlig auseinander. Das wird uns noch erhebliche Schwierigkeiten bereiten, das auch wieder zusammenzubringen. Unternehmen, die gut im Markt stehen, glaube ich, sind in der Lage, diese Anpassungsschocks, muss man ja sagen, zu verarbeiten. Wir können das nicht alleine. Ich war gerade in Indien zum Beispiel. Das ist nicht so, dass die nicht ohne Sorgen auch in die USA blicken. Vom Bildungsaustausch, der immer sehr wichtig war, dem wissenschaftlichen Austausch eben bis zu industriellen Produkten, weil sie ebenfalls an der Schwelle stehen, um ihre Wirtschaft nach oben zu bringen. Also da gibt es schon Partner und Länder und Regionen, mit denen wir eigentlich gemeinsam an einem Stück ziehen müssten und bei denen ein hohes Interesse besteht. Wir haben uns allerdings natürlich auch sehr gefesselt in vieler Hinsicht. Wir haben unnötige Regulatorien geschaffen, Handelsbarrieren bestehen immer noch, die heißen heute anders. Das ist dann eine Einfuhr für carbonintensive, also für kohlenstoffintensive Güter. Das ist nichts anderes als ein Zoll übrigens auf bestimmte Güter. Da haben wir uns selber auch Schwierigkeiten bereitet, die wir dringend überarbeiten müssen. Und im handelspolitischen Bereich mit den Handelsverträgen, da sehen wir eine lange Liste, die in den Verhandlungen ist, aber wo wir keine wirklichen Fortschritte haben. Ich hoffe, dass wir dieses Jahr große Abkommen zumindest weitgehend abschließen können. Das ist eben Mercosur mit Lateinamerika, das ist das Handelsabkommen mit Indien. Südostasien ist ein riesiger Markt. Also da gibt es schon Möglichkeiten, aber nun, selbst wenn Sie diese Abkommen haben, heißt es ja nicht, dass am nächsten Tag die Handelsströme, die Wirtschaftsbeziehungen sich schlagartig ändern. Das sind Prozesse, die Sie über 10, 15, 20 Jahre denken müssen. Da hätten wir in der Tat vor 10, 15 Jahren anfangen können. Da hätten wir schon damals genügend Gründe gehabt, das auch zu tun.
Das heißt, es gibt noch viel zu tun. Wir gucken vielleicht am Ende nochmal auf die globale Situation. Ich würde gerne noch einmal auf den Deal zwischen der Europäischen Union und den USA zurückkommen, denn im Rahmen dieses Deals wurden ja nicht nur die Zölle vereinbart, sondern auch, dass die EU Rüstungsgüter, das hatten Sie vorhin schon erwähnt, und Energie aus den USA kauft. Und zusätzlich sollen noch 600 Milliarden Dollar in den USA investiert werden von Seiten der EU. Und für mich als ökonomischen Laien klingt das so, als wären wir über den Tisch gezogen worden. Wir kriegen Zölle aufgebrummt, die unsere Unternehmen erstmal schwächen. Dann müssen wir Sachen kaufen, die wir vielleicht gar nicht kaufen wollen oder wo wir gar nicht wissen, was machen wir denn damit. Und dann sollen wir dann auch noch dort drüben 600 Milliarden investieren. Also für mich klingt das nach einem ziemlich miserablen Deal. Ich habe aber auch ehrlich gesagt keine Ahnung. Stimmt meine Einschätzung, dass wir hier über den Tisch gezogen wurden? Oder bringen uns diese Zwangskäufe von Rüstungsgütern, von Energie und auch diese Zwangsinvestitionen, also das ist mein Begriff, das ist kein offizieller Begriff, diese Zwangskäufe und Zwangsinvestitionen, aber es klingt so, bringt uns das vielleicht sogar auch was? Also interpretiere ich das richtig als faulen Kompromiss, und warum lässt man sich auf sowas ein?
Also, das ist nicht eine große Kröte, die wir da schlucken müssen. Das sind mehrere Kröten unterschiedlicher Qualität. Das Thema mit den Rüstungsgütern ist etwas, was wir seit längerem diskutieren, wenn wir im Bereich der europäischen Verteidigung uns unterhalten. Da besteht natürlich das Bestreben, eine eigene europäische Verteidigungsindustrie aufzubauen mit den massiven Investitionen, die wir sowohl in Deutschland als auch auf der Europäischen Union natürlich haben. Geht es schon darum, die eigene Industrie zu fördern. Wir sind uns aber auch im Klaren, dass wir in den nächsten 10 bis 15 Jahren einen Großteil der Kapazitäten und Fähigkeiten, die wir haben müssen, nicht auf eigenem europäischen Grund produzieren werden können. Das heißt, wir werden auch in Zukunft einen erheblichen Teil unserer Rüstungsbeschaffungen aus den USA beziehen. Alle großen Systeme sind letztendlich aus den USA. Da können wir uns wünschen, wir hätten das alles schon in Europa. In den nächsten 5 bis 10 Jahren werden wir das nicht sehen. Deswegen glaube ich, dass vieles, was wir sowieso hätten machen müssen, zumindest im Bereich des Verteidigungssektors, damit nochmal abgedeckt ist.
Okay.
Sie können argumentieren, da gehen wir Abhängigkeiten ein, weil wir da heraus genau rauskommen wollen. Aber wir haben einfach schlichtweg nicht die Kapazität und die Technologien im Moment. Insofern bleibt das. Das ist die eine Kröte, die wahrscheinlich weniger dramatisch ist, als es jetzt im Moment aussieht. Das Thema Energie ist etwas anderes. Das konterkariert natürlich schon auch unsere Bestrebungen eines Energiewandels, weil wir aus den USA fossile Energien beziehen werden. Wir werden ja keinen grünen Wasserstoff aus den werden wir vielleicht aus den Golfstaaten beziehen oder aus Nordafrika. Also das ist etwas, wo wir natürlich schon Strukturen zementieren, die wir eigentlich nicht haben wollen. Das ist das eher kritische. Und die spannendste Frage ist in der Tat die Summe von 600 Milliarden, was Investitionen angeht. Nun ist es etwas, was nicht die Staaten ja investieren, wenn das sind ja nun Entscheidungen von Wirtschaftsunternehmen. Und da bin ich in der Tat gespannt, wie die EU diesen Kompromiss eigentlich auflösen möchte oder wie sie ihn durchsetzen möchte. Zumal, wenn Sie sich anschauen, wie schwierig es auch gerade im Forschungs- und Entwicklungsbereich in den USA mittlerweile ist, da sehen Sie einen ganz großen Widerspruch mit der Abschottung. Wie soll ein Land sich für Investitionen öffnen, für Talente, die auch die Voraussetzungen sind für Innovationen, wenn sie gleichzeitig den Laden sozusagen dicht machen? Also da sieht man an einer Stelle schon erhebliche Widersprüche. Ich habe meine Zweifel, ob diese Summe so realisiert werden kann. Und gleichzeitig müssen wir in Europa massiv investieren. Wo diese Ressourcen herkommen, bringe ich auch noch nicht zusammen, offen gesagt.
Okay, also ich liege nicht so ganz falsch, dass das nach einem in Teilen sehr faulen Kompromiss klingt und man noch gar nicht so genau weiß, was da eigentlich dahinter steckt. Aber Sie haben ja auch vorhin davon gesprochen, es ist ja auch noch ein Rahmenvertrag. Das heißt, da werden Details auch noch weiter verhandelt und ausgehandelt werden. Das heißt, wir sind dann mal gespannt, was da noch auf uns zukommt. Das ist also der Stand jetzt. Die EU hat mit den USA verhandelt. Donald Trump feiert das als biggest deal ever. Was auch immer das dann letztlich heißt und was dann in den nächsten Jahren noch in konkreten Dingen kommt, das werden wir sehen. Wir haben aber auch darüber gesprochen, was Zölle allgemein bedeutet und wo wir als Europa zwischen den USA und China in dieser globalen Welt auch stehen. Sie haben auch angesprochen, dass wir noch ganz andere Märkte natürlich haben, die wir versuchen auch noch stärker zu erschließen, insbesondere auf der südlichen Halbkugel unserer schönen Erde. Und jetzt würde mich zum Abschluss noch die Frage interessieren, was heißt denn diese veränderte Handelspolitik von Donald Trump für die Welt allgemein? Also wir haben in den letzten Jahrzehnten eigentlich den Freihandel mit zahlreichen Abkommen gefeiert, der Zölle im Prinzip abgeschafft hat. Sie hatten das angesprochen, in Europa haben wir sie im Prinzip, bis auf diese manchmal etwas versteckten Zölle, wie Sie eben auch genannt hatten, abgeschafft, den freien Binnenmarkt. Und jetzt seit Donald Trump spätestens, in Teilen ja auch schon davor, in Ansätzen, kommt die Rolle rückwärts. Können Sie denn kurz erklären, was die Idee hinter dem Freihandel war, die Vor- und Nachteile nochmal ganz, ganz kurz skizzieren und was sich jetzt im Blick auf die gesamte Welt ändert oder ändert sich tatsächlich nur die USA?
Also der Aufstieg Europas nach dem Zweiten Weltkrieg ist natürlich ein gutes und wahrscheinlich sogar mit das beste Beispiel eben der Integration von Wirtschaftsräumen, den Zusammenwachsen. Die USA selber haben das massiv ja vorangetrieben. Sie haben ja die Europäer letztendlich gezwungen auch. Die Europäische Union ist natürlich schon auch aus europäischer Sicht entstanden, aber ohne den massiven Druck der USA, vergisst man meistens bei dieser Erfolgsgeschichte Europa, hätte diese Union so nie ins Leben gerufen werden können und hätte sich nicht auch wirklich öffnen können. Und wir sind immer noch dabei, interne Barrieren und Schranken auch zu zerbrechen. Das ist auch ein Thema, das unabhängig von den USA weiter besteht. Allerdings, die USA zerbrechen im Moment wesentliche Ansätze und meine Sorge ist, dass das natürlich Nachahmer findet, dass das ein Prozess ist, der immer weiter in Richtung Fragmentierung und Regellosigkeit, auch einseitige Entscheidungen, politisierte Entscheidungen geht. Das ist etwas, wo Europa massiv dagegen auftreten muss, soweit es die Chancen hat. Wir sind die einzigen mit einigen wenigen Staaten in der Welt, die noch von dieser Idee überzeugt sind. Und unser Wohlstand, unser Modell hängt nach wie vor davon ab. Ich kann mir keine Situation vorstellen, wo die Europäer sich wieder abschotten werden. Das würde gegen die eigentliche Idee dieser Europäischen Union auch sein. Also umso mehr müssen wir schauen, dass wir mit anderen Partnern zusammenkommen. Sonst werden wir langfristig massiv an Wohlstand verlieren.
Herr Dr. Hefele, vielen, vielen Dank, dass Sie uns Zölle erklärt haben, dass Sie uns die aktuelle Situation erläutert haben, was den Deal zwischen den USA und der Europäischen Union anbelangt. Allerletzte Frage, was glauben Sie, wie sehr wird uns dieser Deal schaden oder ist es jetzt, wird es am Ende doch nicht so heiß gegessen, wie es jetzt gekocht wird?
Also wir werden als Konsumenten sicherlich die Rückwirkungen spüren, direkt oder indirekt, mit höheren Preisen. Die Unternehmen werden, einige zumindest, werden massive Anpassungsschwierigkeiten haben und viele werden möglicherweise aus dem Markt verschwinden. Umso mehr müssen wir das an Freiheiten oder Möglichkeiten schaffen, was in unserer eigenen Entscheidung liegt. Und das ist der Binnenmarkt. Und ich kann immer nur wiederholen, dass wir einen Binnenmarkt von 500 Millionen Menschen, wenn wir den Großbritannien noch dazu nehmen, was sinnvoll ist, dann haben wir mit den größten Binnenmarkt der Welt. Wir haben, nützen ihn nicht aus. Wir fesseln uns selber. Wir haben selber noch nicht unser eigenes Ziel, nämlich einen grenzenlosen Raum in Europa zu schaffen, erreicht. Da liegt unglaublich viel Potenzial drin. Aber das ist etwas, was wir selber regeln müssen. Da hilft uns oder schadet uns kein Donald Trump oder wer auch immer.
Herr Dr. Hefele, vielen, vielen herzlichen Dank für das Gespräch nach Brüssel.
Herzlichen Dank von meiner Seite. Alles Gute. Danke.